Wir wollen die Stelle lesen und uns damit beschäftigen. Und ich habe die Predigt heute den Titel gegeben, Stabilität für Leidende. Ich hoffe, dass wir auch in dieser Stelle sehen, dass Gottes Herz für uns ist, dass wir mitten im Leid stark sind, stabil sind, nicht hin und her wanken, nicht hin und her getrieben werden mit unseren Gefühlen, Emotionen oder die Überraschungen des Lebens. So lasst uns lesen. Vers 13. Wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel, welchen euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden, in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Entschuldigung, mein Handy hört dann wieder mit und hat da mich unterbrochen, aber ich hoffe, wir sind hier wieder. Nicht nochmal unterbrochen. So, eine Stelle, die direkt mit dem Thema Leid zu tun hat. Und wie das dann abschließt, denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. 1. Petrus und die gesamte Bibel, das Neue Testament, ist Christus-zentriert. Jesus ist im Mittelpunkt. Wir haben das in Kapitel 1 gesehen. Er hat mit den Geschwistern dort gesagt, ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. Vers 8. Und ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Und dann haben wir in Kapitel 2 gesehen, eben diese Vers 21, dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat. Er hat keine Sünde getan. Er hat unsere Sünde selbst an seinem Leib getragen. Man sieht immer wieder dieser Fokus zurück auf Jesus. Unser Fokus wird auf ihn zurückgelenkt. So, wenn wir Leid betrachten und diese Stelle betrachten, dann sollen wir natürlich auch Christus im Mittelpunkt unseres Denkens haben. Was der Herr für uns möchte, ist, dass wir mit Leid so umgehen wie unser Herr Jesus. So, erstmals kurz die Frage, wie war es mit Jesus, als er gelitten hat? Was hat er getan? Hat er leiden müssen, weil er Böses getan hat? Und die Antwort darauf ist, nein. Er selbst war sündlos, hat niemals gesündigt. Und es steht 7-mal, dass Pilatus sagt, er ist unschuldig. Pilatus wusste, er gibt jetzt eine Hinrichtung frei, er gibt seinen Segen drauf sozusagen, dass ein Mann jetzt hingerichtet wird, der tatsächlich unschuldig war. Jesus sündigte nicht. Aber Matthäus 27, Vers 44 sehen wir etwas, das ganz besonders, ich persönlich denke, darstellt, was für ein Herz unser Herr Jesus hat. In Matthäus 27, Vers 44 finden wir oder lesen wir, dass der Herr Jesus schon am Kreuz ist. Aber er wird nicht alleine gekreuzigt. Der Herr Jesus wird mit zwei weiteren Menschen gekreuzigt. Und die zwei weiteren Menschen sind Räuber, die sind Verbrecher. Und sie wurden dafür hingerichtet. Und in Matthäus 27, 44 steht, dass nicht nur die Obersten der Juden, die Pharisäer und die hohen Priester und die Menschen, die Jesus gehasst haben, die vor Pilatus gesagt haben, kreuzige ihn und lass sein Schuld sein auf uns und auf unsere Kinder, Es waren nicht nur diejenigen, die geschmäht haben, die sich über Jesus lustig gemacht haben, ihn ungerecht behandelt haben, sondern hier steht, ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. In Matthäus siehst du ein Plural hier, Mehrzahl. Es waren zwei Räuber. Es heißt, beide Räuber am Anfang haben sich auch über Jesus lustig gemacht. So in der Art von wie, der soll jetzt Gottes Sohn sein oder der soll jetzt den Messias sein, der hängt an einem Kreuz so wie wir. Du bist so gut? Na dann zeig uns das. Der eine sagte dann auch wirklich tatsächlich, wenn du so bist, dann geh runter vom Kreuz. Aber wir lesen in Lukas Evangelium, wie Jesus mit einem dieser Räuber umgegangen ist, als der dann erkannt hat, wie falsch das war. Der Herr Jesus war gnädig, hat ihn gesegnet. Der eine Räuber sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Einer von diesen zwei hat zugegeben, hat verstanden, boah, was hier passiert, ist nicht in Ordnung. Er ist tatsächlich der Messias. Er geht in seinem Königreich hinein und er hat geglaubt. Das ist der gleiche Mann, der nur vor ein paar Momente, wer weiß wie lange, aber kurz davor geschmäht hat, Jesus gelästert hat. Und wie reagiert Jesus auf diesen Mensch, der ihn so ungerecht behandelt hat? So ähnlich wie als er am Kreuz hing und sagte, Vater, vergib sie, sie wissen nicht, was sie tun. Mit dem Räuber sagte er den Räuber nicht, du Idiot, du wirst in der Hölle kommen und schmoren. Das ist, was ich für dich will, du Krimineller, du Schlimmer. So ist unser Herr nicht. Der Herr will das gar nicht. Der Herr ist gnädig, er will segnen. Und der Herr schaut, ich weiß nicht, ich kann es mir vorstellen, dass er seinen Kopf irgendwie mit voller Schmerzen zu ihm hingedreht hat und so mit seiner Kraft, wie er war unglaublich schwer zu reden an einem Kreuz. Unglaublich schmerzhaft und mit aller Kraft schaut ihm an und sagt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er segnet ihn. Er spendet Liebe und Segen. Das ist, wie unser Herr Jesus ist. Jesus hat gesegnet in der gleichen Zeit, zur gleichen Zeit, wo andere Leute geschimpft haben, wo andere Leute geflucht haben. Jesus war sündlos, Jesus ist unser Vorbild. Aber manche Leute würden dann sagen, naja, klar, der ist Gott, das kann er. Aber ich bin nicht Gott. Stimmt auch. Du bist nicht Gott, ich bin auch nicht Gott. Wir sind nicht Gott. So, aber wir könnten, ja, für Jesus ist das natürlich in Ordnung, weil er ist Gottes Sohn und er ist heilig. Aber ich kann das nicht. Ich hab ganz normale Gefühle, er hat keine normale Gefühle. Nicht, was Hebräer 4 uns sagt. Hebräer 4 sagt, dass er in alles, so ähnlich wie wir, versucht worden ist, aber ohne Sünde. Und er versteht, wie du und ich funktionieren, weil er war auch 100% Mensch. Er versteht, wie das ist. Er reagierte aber in der Kraft und Gnade Gottes, in Kraft des Heiligen Geistes. Manche würden meinen, dass nur Jesus das sein kann, aber ich nicht. Aber die Realität ist, nur weil wir 0815 Schöpfung sind und nicht irgendwelche Sonderkräfte haben, heißt nicht, dass der Kraft hat, uns nicht befähigen kann. Es ist nicht unsere Kraft. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, das in uns wirkt. Und er kann uns diese Kraft geben, wenn wir im Glauben darauf vertrauen. Und dazu ruft uns eben Petrus auch auf. Vertraue den Herrn, wenn du leidest. Fluche nicht. Wir haben gerade gesehen in den vorigen Stelle eben, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet. Segnet. Nicht aus eigener Kraft, sondern in der Kraft des Herrn, durch seine Gnade und Kraft. Und das, was wir heute betrachten, wird uns ein bisschen helfen zu verstehen, wie. Weil das klingt natürlich so wunderbar und sagt, ja Herr, ich weiß, ich habe eine Erbe, ich weiß, ich werde Segen bekommen, aber trotzdem, in diesem Moment, wo ich leide und irgendjemand greift mich an, ich spüre diesen Kampf in meinem Herzen, ich spüre mein Fleisch und boah, ist der stark. Was tue ich? Und du siehst hier eben, das Wort Gottes ist sehr, sehr praktisch, extrem praktisch. Er sagt nicht nur, tu das, sondern auch, schau, und so funktioniert das. So kannst du das auch machen. So, der Herr Jesus ist unser Vorbild. Und Petrus ruft uns dazu auf, eigentlich so zu sein wie unser Herr. Und das soll im Mittelpunkt unseres Denkens sein. Wie gehe ich mit Leid um? Ich will so damit umgehen, wie mein Herr damit umgegangen ist. Weil ich will Jesus ehren. So, Vers 12 haben wir diese Stelle aus Psalm 34 gesehen und gemerkt. Ich lese Vers 12 nochmal vor. Die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Eine wunderbare Verheißung, wo der Herr uns zeigt, eben wie er denkt. Was mag der Herr, was ist er dagegen? Sein Angesicht ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Das Wort Böses hier ist eigentlich ein Hauptwort, das, und wir haben ein Verb im Vers 13, Schaden, das das gleiche Wort ist, halt nur als Verbform, als Tunwort. Böses tun. So, man könnte sagen, wer wird euch Böses tun? Und dann, Entschuldigung, Vers 12, der Herr ist gegen die, die Böses tun. Und wer wird euch Böses tun? Eben, wenn ihr Nachahmer des Guten seid. Wir merken, dass Petrus verbindet Vers 12, dieser Zitat, mit der Aussage in Vers 13. Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Wir lesen Vers 13 vielleicht und könnten falscherweise hineinlesen, dass Vers 13 bedeutet, wenn du das Gutes, Nachahmer des Gutes, des Guten bist, wird dir niemals was Schlimmes passieren in dieser Welt. Aber bitte, du musst einfach ein paar Schritte zurückgehen und ein bisschen denken und sagen, okay, aber sehe ich das im Neuen Testament? Sehe ich das im Leben von den Aposteln, von Jesus? Natürlich haben sie ständig Leid erlebt. Das ist nicht, was der Petrus hier anspricht. Er spricht das in Verbindung mit unser allgemeiner Dasein, im großen Bild, in der Realität vor Gott. Wenn du das Gute tust und sogar, wie er dann später sagt, dafür leiden müsstest, was hast du da verloren? Schauen wir ein bisschen genauer an. Es ist eine stabilisierende Wahrheit. Das Problem, das wir haben aber, warum brauchen wir solche Stellen? Was ist unser Problem? Was ist unser Sündenherz, unser fleischiges Herz, das Gott hier ansprechen will und uns verändern will? Die Herausforderung, die wir haben, ist, dass wir mit Angst zu tun haben. Wir kämpfen mit Angst, weil uns Drohungen realer erscheinen als die Verheißungen Gottes. So, die Probleme, die Drohungen, die Ängste des Lebens, die Herausforderungen des Lebens, das ist real, das sehe ich direkt vor meinen Augen oder das erlebe ich jeden Tag. Ich muss damit umgehen. Und das klingt und erscheint uns realer als die Verheißungen Gottes. Wir wollen jetzt nicht verleugnen, dass die Drohungen real sind. Aber sind sie realer, sind sie stärker, sind sie größer als Gott? Haben sie irgendeine Macht über uns als Kinder Gottes? Können sie Gott besiegen? Nein. Und das ist dann eben der Punkt. Vertraue Gott und tu immer Gutes, selbst wenn du dafür leiden musst. Schau auf den Herrn. Schau auf den, der stärker ist, der größer ist, der mächtiger ist. Der Herr Jesus. Und so kannst du mit Drohungen, mit Herausforderungen, mit Leid stabil und stark umgehen, weil du mit ihm verbunden bist und der ist stärker als alles andere. Er hat unser Feind besiegt, er hat sogar den Tod besiegt, er hat alles versprochen für alle, die ihn lieben. So, die erste stabilisierende Wahrheit, und wir wollen jetzt drei Prinzipien, die uns Stabilität schenken dürfen, betrachten aus dieser Stelle heute. Das erste ist sehr einfach. Es ist eben diese stabilisierende Wahrheit, alles dient zum Besten. Du sagst jetzt, was meinst du damit? Hier die Stelle ist, wer will euch Schaden hinzufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Wenn ihr das Gute nachahmt oder eifrig eben streben, das Gute zu tun, Wie kann das euch schaden? Das ist eigentlich genau die gleiche Realität, was Paulus uns mitteilt in Römer Kapitel 8, Vers 28 bis 29. Eine Stelle, die wahrscheinlich, wenn du überhaupt länger im Herrn bist, sehr gut kennst, sehr tröstend. Wir wissen aber, Römer 8, 28 bis 29, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und dann in Vers 29, wozu sind wir berufen? Wir sind vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Alles dient zum Besten, aber das Beste, wozu alles dient, ist nicht, dass du und ich keine Probleme haben. Ganz im Gegenteil, das Beste, wozu es dient, ist, dass die Probleme, die wir erleben, dazu verwendet werden, um uns umzugestalten, umzuformen, damit wir verändert werden können. Und das gibt uns auch wunderbare Stabilität und Hoffnung, wenn wir durch Leid gehen. Wir wissen, Gott gibt mir die Möglichkeit hier, Entscheidungen zu treffen, ihm zur Ehre und zu wachsen. Er ist treu. Er lässt nichts zu, das irgendwie mich schaden könnte. 1. Korinther 10 sagt, dass nicht mal irgendeine Versuchung vorkommen wird, weil Gott treu ist. Keine Versuchung wird vorkommen ohne einen Ausweg. Und da steht, weil Gott treu ist. Weil er das nicht zulassen wird. Weil er treu ist. So, selbst wenn wir stark leiden, wir wissen, Gott kann und wird das verwenden, wenn wir im Glauben damit umgehen. Philipper 2, 13 und 14 sagt es so, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid. Untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Gott wirkt in uns. Es ist eine wunderbare stabilisierende Realität zu wissen, dass in jeder Situation meines Lebens hat Gott seine Hand drauf, will Gott wirken. In der Stelle sehen wir auch eben im Vers 14, doch wenn ihr aber leiden solltet um die Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Selbst dann, selbst wenn du leiden würdest wegen Gerechtigkeit, du tust alles richtig, du ehrst dem Herrn, vielleicht sogar wegen deiner Glaube leidest du. Und trotzdem denkst du, okay, wie soll ich darüber denken? Er sagt, glückselig bist du. Das Wort glückselig hat das Gegenteil von glückselig wird auch oft verwendet im Neuen Testament. Und das ist das Wort wehe. Du bist glückselig, das ist positiv. Wenn der Herr Jesus sagt wehe, das heißt, das ist wirklich schlecht. Du bist nicht gesegnet. Wehe dir, wenn das die Wahrheit ist über dein Leben. Hier steht glückselig. Und ihr kennt, dass unser Herr Jesus auch diese Formulierung verwendet hat, oder? Er sagt in Matthäus 5, 10 bis 12, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden. Um meinetwillen, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß auf Erden. Oh, seid ihr wach? Was steht da? Denn ihr habt sicher damit keine Herausforderungen. Weil das Leben ist immer schön und rosig, Wohlstand, Gesundheit und Friede, Freude, Eierkuchen auf Erden. Ist das, was der Jesus sagte? Nein, das war alles Heresie, was ich gerade gesagt habe. Glaubt das nicht, glaubt, was Jesus sagte. Jesus sagte, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß, wo? Im Himmel. Petrus hat uns am Anfang als Himmelsbürger sozusagen angesprochen. Er sagte in Vers 1 eben, dass wir, er spricht an oder schreibt an die Fremdlinge. Diese Welt ist unser vorübergehender Zuhause, aber ist nicht unser endgültiger Zuhause. Nach dem Tod fängt die Ewigkeit an. Die Ewigkeit ist permanent. Was wir jetzt erleben, hat ein Ablaufdatum. Es wird ablaufen, das irdische Leben. So, wofür leben wir? Für das, was ablaufen wird, oder für das, was permanent sein darf? Und dazu ruft der Herr Jesus uns auf. Selbst wenn wir leiden müssten für die Gerechtigkeit, sind wir glückselig, weil wir kennen Jesus und wir folgen Gott. Und in der Ewigkeit gibt es sogar einen Lohn dafür. Das heißt, der Herr wird dadurch geehrt. Da steht er dann und sagt zum Schluss, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Der Fremdling auf Erden, der Himmelsbürger, hat eine Sicherheit, die ihm Stabilität gibt, die man in der Welt einfach nicht finden kann. Diese Sicherheit lautet, dass Gott alles im Griff hat und dass selbst wenn die Erde tobt, wenn die Erde Probleme hat, wenn die Welt wirklich Schwierigkeiten hat, wissen wir, Gott ist stabil. Er hat alles im Griff. Das letzte Wort hat Gott. Er ist der Richter. So, das schenkt und spendet uns Stabilität mitten im Leid. Wer kann uns was Negatives antun, wenn wir Gott in Treue und in seiner Gnade nachfolgen und trotzdem dafür leiden? Schritt für Schritt voran. Ich denke, wir alle haben Vorbilder oder Menschen, die wir erlebt haben, die einfach das gezeigt haben. Und in meinem Leben natürlich einer der größten Vorbilder, wofür ich dem Herrn extrem dankbar bin, ist mein Vater. Mein Vater ist jetzt seit 2015 beim Herrn, in der Ewigkeit. Er hat seine Ewigkeit schon jetzt angetreten. Aber ich denke an seinem Leben zurück und ich kenne seine Stärken und Schwächen natürlich als Kind viel besser als andere Menschen. Aber ich sehe, wie er einfach in Herausforderungen und in Zeiten der Segen sein Blick einfach auf den Herrn Jesus gerichtet hat. Und sein Wunsch und sein Ziel war einfach treu dem Herrn zu dienen. Es dreht sich nicht um ihn, es dreht sich um den Herrn. Ich habe das Beispiel ein paar Mal verwendet, aber es prägt mein Leben, wo er als Pastor in einer Gemeinde von einem Teil der Gemeinde eigentlich fleischlich gesehen, schlecht gesehen, misshandelt wurde. Und es kam dazu, dass er verstanden hat, ich habe zwei Möglichkeiten hier. Ich kann hier in der Gemeinde bleiben und ich kann sozusagen kämpfen. Das wird die Gemeinde wirklich schaden. Es wird das Zeugnis des Herrn nach außen schaden. Diese Menschen, die das tun, sind fleischlich und falsch. Aber leider, die Männer der Gemeinde standen nicht hinter meinem Vater. Sie hatten Angst. Schlecht. Aber mein Vater wusste, die sind nicht böse Männer. Sie gehen halt falsch mit der Situation um. So, was soll er tun? Soll er die Gemeinde zerstören und bleiben und für seine Rechte kämpfen? Oder soll er das dem Herrn Jesus anbefehlen und einfach die Gemeinde verlassen als Pastor und zulassen, dass der Herr da wirkt? Er hat sich für das Zweite entschieden, was für ihn viel gekostet hatte. Aber was auch sehr viel Gewinn gebracht hat, weil wer das gesehen hat, war ich, war mein Bruder. Wir haben gesehen, was für unseren Vater am allerwichtigsten war. Und interessanterweise, die Gemeinde, der Herr hat das schon geregelt mit der Zeit. Der Herr hat das schon geregelt. Die Menschen, die Probleme gemacht haben, wurden von dem Herrn auch sozusagen behandelt. Und die Gemeinde geht weiter bis heute. Und preis dem Herrn dafür. Aber glaubt nicht, dass das einfache Zeiten sind. Aber wofür leben wir? Und was, wenn sogar Christen, Menschen, die behaupten, dass sie Jesus kennen, uns ungerecht behandeln und eindeutig ungerecht? Sollen wir jetzt verbittert und verzweifelt sagen, Gott ist nicht gut, die nennen sich Christen und bla bla bla? Nein, die sündigen gegen Christus und Jesus sieht das. Du tust weiterhin, was gerecht und richtig ist. Du folgst Jesus. Du übergibst das dann dem Herrn. Er ist es. Das ist eben diese kurze Zusammenfassung. Vertraue Gott und tu immer Gutes. Vertraue Gott und tu immer Gutes, selbst wenn du dafür leiden musst. So, selbst wenn Dinge vorkommen, die herausfordernd sind und nicht in Ordnung sind, Nimm deinen Blick von Jesus nicht weg. Schau nicht auf Menschen, die enttäuschen. Schau auf Jesus, er enttäuscht nie. Das bringt uns dann zu unserer zweiten stabilisierenden Wahrheit, dass wir einen Umgang mit dieser Welt haben müssen. So, wie gehen wir mit diese Situationen um? Und wir sehen hier fünf Dinge, die ein aktives Gottesvertrauen darstellen. Wir dürfen nicht passiv sein. Wir dürfen nicht sagen, ich bin ein Opfer. Wehe mir und in Selbstmitleid verfallen. Oh Mann, der hat mich jetzt geschimpft, arme ich. Stimmt, okay, ist nicht in Ordnung. Wir wollen jetzt nicht meinen, das ist alles okay. Das meine ich jetzt nicht. Aber wie gehen wir damit um? Was ist die beste Verteidigung? Es ist nicht, dass wir passiv sind und dann einfach nichts machen, nichts denken, sondern dazu werden wir hier aufgerufen, aktiv im Glauben darauf zu reagieren. Sozusagen eine Art guter, gnädiger, Christus-zentrierter Gegenangriff. Ich gehe in die Offensive. Du willst mich schlecht behandeln? Ich gehe in die Offensive und behandle dich mit was Gutem. Ich werde segnen. Ich werde Antwort geben. Ich werde zeigen, dass ich Hoffnung habe. Jesus ist größer. Ich bin kein Opfer. Ich bin ein Gotteskind. Wenn ich zu Jesus gehöre, wie könnte ich mich als Opfer betrachten? Ich bin errettet von meinen Sünden. So, wir sehen hier wunderbare Prinzipien. Das Gegenteil von Selbstmitleid und Opferhaltung und solche Sachen. Nein, Gott ist Gott. Und wenn er in meinem Leben Leid erlaubt hat, zugelassen hat, dann ist seine Gnade auch ausreichend, damit ich damit umgehen kann. Ich will auf ihn fokussiert sein. So, als erstes, aktives Gottesvertrauen. Und das wieder dieses aktive Glaubenshaltung. Nicht passiv. Lässt sich nicht einschüchtern und bleibt ruhig. Du und ich wissen, wie das ist, wenn jemand uns angreift, wirklich gegen uns handelt, ungerecht mit uns umgeht. Das ist nicht angenehm. Man könnte die Drohungen so ernst nehmen, dass man dann wirklich eingeschüchtert ist und sozusagen nichts macht. So wie jemand, der auf einmal sich nicht bewegen kann. Petrus sagt, ihr Drohung, aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Du denkst, ist das möglich? Ich meine, nicht beunruhigen. So was, wenn es um mein Leben geht? Ja, auch da. Verstehe, dein Leben hat sowieso ein Ablaufdatum. Das müssen wir in unserem Herzen wirklich aufnehmen und umarmen. Es gibt schlimmere Dinge als den Tod für einen Christ. Ich will das nicht verharmlosen. Niemand hat einen Todeswunsch oder denkt, das wäre schön, bald zu sterben irgendwie. Der Punkt ist aber, es gibt wichtigere Dinge im Leben, als dass ich weiterlebe. Ich verkaufe nicht meine Seele, damit ich am Leben bleiben kann. Ich will das nicht. Warum? Weil Jesus mein Herr ist. Jesus hat das auch nicht getan. Warum? Es gibt eine Auferstehung. Seht ihr jetzt wieder, warum die Auferstehung die zentrale Lehre des Evangeliums ist? Die Auferstehung ist die zentrale Lehre. Warum? Weil wenn die Auferstehung nicht stattfindet, haben wir null Hoffnung. Aber die Realität ist, die Auferstehung ist die Wahrheit. Jesus ist auferstanden und alle, die an ihn glauben, werden auch auferstehen. Sie werden wirklich ewig leben. Das heißt, der Tod ist für den Christ nicht das Ende. Ungläubige hören sowas und denken, Mann, du spinnst. Du bist verrückt. Wovon redest du da? Jeder weiß, dass nach dem Tod bist du nur Biomasse. Wirklich? Jeder weiß das? Und wieso haben die Angst vor dem Tod? Warum gibt es Leute, die glauben, ja, ich lasse mich einfrieren, weil ich will weiterleben? Weil irgendwann später werden sie mich auferwecken können mit der Wissenschaft. Das ist völliges Blödsinn. Warum haben sie überhaupt Angst? Sie wissen, dass es doch weitergeht. Nur wie? So viele Menschen haben Angst vor dem Tod. Und berechtigt so. Aber Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Auferstehung ist passiert. Das ist die Botschaft von Jesus. Er hat den Tod überwunden. Und Jesus ist der einzige Lösung für den Tod. So, die Drohungen, selbst wenn sie dazu führen könnten, wie bei Petrus später sogar der Fall war, dass er um des Glaubens Willens eben als Märtyrer gestorben ist. Für Petrus, für Paulus, für diese Aposteln war es wichtiger, dem Herrn treu zu folgen, als sogar weiterzuleben. Warum? Weil sie wussten, die Auferstehung kommt. Fürchtet die Bedrohungen nicht. Ihr Drohen fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Jesus hat den Tod überwunden. Der Psalmist hat es so gesagt, Psalm 27, 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Und ein treuer Prediger aus der Vergangenheit hat Folgendes geschrieben: Nur der, der sagen kann, der Herr ist meine Lebenskraft, kann auch weiter sagen, vor wem sollte mir grauen? Vor wem sollte ich mich fürchten? Das eine ergibt das andere. So als erstes, aktives Gottesvertrauen lässt sich nicht einschüchtern und bleibt ruhig. Warum? Weil Jesus im Mittelpunkt des Denkens ist. Zweitens, aktives Glaubensvertrauen stellt Gott über alles andere im Leben. Wir sehen das im Vers 15, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Heiligt ist ein Verb hier, ist ein Tunwort, das bedeutet, dass man ihn absondert von alles anderen. Man gibt ihm eine besondere Stelle, die höchste Stelle im Leben. Er ist nicht auf erste Stelle, das spricht, eigentlich sagt das Falsche heraus, weil dann gibt es etwas auf zweite Stelle und auch vielleicht sogar auf dritte Stelle. Ein guter Freund von mir hat das mal erzählt. Du darfst nie als Ehemann sagen, deine Frau ist auf erste Stelle. Das darfst du nicht sagen, weil wer ist auf zweite Stelle? Und wer ist auf dritte? Ist jetzt, wenn deine Ehefrau wie bei mir Grace heißt, wer ist zweite Stelle? Was weiß ich? Brumhilde? Also Brumhilde ist zweite Stelle, aber du hast erste Stelle, Grace. Nein, sie ist meine Frau, sie ist die einzige Stelle. Es gibt keine andere Stelle. Sie ist alles. Ich habe sie in meinem Herzen abgesondert. Sie ist das Größte, die einzige Frau für mich, für meine Liebe. Das tun wir auch mit Gott. Wir haben, wie Jakobus sagt, wir wollen kein geteiltes Herz. Wir wollen ein hingegebenes Herz, ganz und gar für den Herrn hingegeben. Und diese Stelle erwähnt ein biblisches Konzept, das wir auch in Jesaja finden. In Jesaja Kapitel 8 und Vers 13. In Jesaja 8, Vers 13, ich fange mit Vers 12 an, da sehen wir, warum die Menschen sich gefürchtet haben. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Ich glaube, das ist sehr aktuell für uns heutzutage, oder? Die Welt und verschiedene Verschwörungstheorien und alles Mögliche, das jagt eigentlich nur Angst ein. Also man ist dann nur ständig ängstlich, weil man glaubt, man hat die Kontrolle verloren. Damals war es nicht anders. Vers 13 dann sagt aber Folgendes: Den Herrn der Herrscher, den sollt ihr heiligen. Er sei euer Furcht und euer Schrecken. Das klingt komisch für uns, weil man denkt, ach, ich soll Angst haben vor Gott. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt sein da ist, er soll denjenigen sein, den du als mächtigster, als stärkster, als wichtigster, den willst du am allerletzten jetzt eben in irgendeiner Art und Weise nicht ehren. Du willst ihn den Vorrang geben. Wen willst du am wenigsten enttäuschen? Menschen um dich herum, diese Welt oder Gott selbst? In unserem Herzen, wenn wir Gott in unserem Herzen geheiligt haben, abgesondert haben, dann denken wir als allererste, was will der Herr? Den Herrn will ich nicht enttäuschen. Und die natürliche Auswirkung davon ist, wenn wir Gott lieben, mit unserem gesamten Herz, Kraft, Stärke, Seele, alles was wir haben, das wird dazu führen, dass wir unseren Nächsten auch lieben. Wird nur unsere Liebe für unseren Nächsten stärken. So heiligen wir Gott in unserem Herzen. Das Problem ist, viel, viel zu oft sind wir wirklich Egoisten. Und was für uns wichtiger ist, ist nicht, dass Gott die Ehre bekommt, sondern dass wir kriegen, was wir wollen. Und das ist eins zu eins, was Jakobusbrief sagt. Warum entstehen Streitigkeiten? Warum entstehen so viele Probleme? Weil ihr lüstet und ihr bekommt es nicht und ihr streitet und mordet und kriegt gar nicht, was ihr wollt. Und ihr bittet ja gar nicht mal darum. Was für eine starke Aussage. Wenn wir Gott in unserem Herzen geheiligt haben, wenn Gott auf erster Stelle ist, dann sind wir bereit anzunehmen, was er in unserem Leben auch zulässt und ihm treu zu folgen. Und unser größter Wunsch ist eben, Gott, ich möchte dir die Ehre geben. Drittens, aktives Gottesvertrauen will und kann erklären, warum es Hoffnung im Leid gibt. Wir sehen hier genau dieses Prinzip, Gott will, dass du denkst in deinem Leid. Die Stelle sagt einfach, seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Natürlich stimmt das im normalen Lebenssituationen immer. Aber wir dürfen nicht vergessen, in welchem Zusammenhang diese Aussage hier sich befindet. Dieser Zusammenhang befindet sich direkt in, oder dieses Thema findet sich direkt im Zusammenhang mit Leiden. Ungläubige Menschen, vielleicht sogar unsere Peiniger, sollten unsere Reaktion auf Leid sehen können, beobachten können und eine Frage soll in diesem Menschen entstehen. Etwas, das sie nicht erklären können. Wieso hast du so viel Hoffnung? Warum hast du so viel Ruhe? Was ist in deinem Herzen los, dass du so gelassen bist mit dieser Situation? Das kannst du nur tun, wenn Gottes Kraft in dir wirkt. Wenn du auch die Antwort hast. Wenn du weißt, warum du diese Gelassenheit haben kannst im Herrn. Ihr habt gemerkt, 1. Petrusbrief, wir haben in den ersten paar Kapiteln so viel Lehre gehabt, so viele Wahrheiten. Alle Briefe fangen mit Lehre an und nach der Lehre geht es dann zur Anwendung. Viel zu oft springen wir gleich zur Anwendung. Sag mir einfach, was ich tun soll. Sag mir einfach, was ich tun soll. Was soll ich tun? Okay, was du tun sollst, ist gut. Aber warum? Woraus? Wieso? Gott will, dass wir das verstehen. Wie einer das gesagt hat, wenn wir Gott wirklich kennen, wenn wir Gott im tiefsten Teil unseres Herzens erkannt haben und seinen Charakter verstehen, sein Wirken begriffen haben, seine Liebe, seine Gnade, seine Heiligkeit, seine Geduld, seine Barmherzigkeit, wenn Gott wirklich ein Teil unseres Herzens ist, betrachten wir alle unsere Probleme ganz anders. Ganz anders. Wenn Gott klein ist und unsere Probleme groß sind, dann haben wir den falschen Bild von Gott. Wenn unsere Probleme klein sind, aber Gott ist groß, haben wir das richtige Verhältnis verstanden. Auch wenn die Probleme schwer sind. Aber Gott ist immer noch größer. So kannst du eben auch eine Antwort geben, warum du Hoffnung hast. Die richtige Reaktion auf Leid ist eine denkende und erklärende Reaktion. Warum gibt es überhaupt Leid? Weil Sünde in diese Welt gekommen ist. Weil eben die Welt nicht vollkommen und perfekt ist, wie Gott das ursprünglich geschaffen hat. Aber Gott hat eine Lösung dafür. Und wisst ihr, wer dafür bezahlt hat? Jesus, der zweite Person Gottes. Er selbst bezahlte die Lösung. Schaute dafür, dass es für uns eine Lösung gibt. Wir haben das Problem verursacht, er hat die Lösung verursacht. Und er bittet einfach, komm, glaub, nimm's an. In Demut verstehe. So, dann darf man sagen, was ist meine Hoffnung? Meine Hoffnung ist Jesus. Meine Hoffnung ist die Auferstehung. Meine Hoffnung ist und meine Überzeugung ist, es ist immer besser zu segnen, als zu fluchen. Und man überwindet Böses, nicht indem man mehr Böses dazugibt, sondern indem man Gerechtigkeit, Gutes dazu gibt. Du kannst mich in eine Wange schlagen, ich zeige mir die andere Wange nicht, weil ich glaube, ich bin ein Teppich und du darfst mich einfach misshandeln. Nein, ich tue das, weil ich weiß, wenn ich was Gutes tue, habe ich was Gutes dazugegeben. Und das ist Gnade. So, eine wunderbare Sache, die Wahrheit, womit Petrus diesen Brief begonnen hat, Christus ist unsere Hoffnung, muss Gestalt in uns gewinnen. Wenn unsere Probleme riesig sind und Christus groß ist, dann haben wir das Falsche überlegt, zu lang, zu viel, haben nicht genug Zeit mit dem Herrn verbracht. Die Frage dann für uns ist, wenn du im Leid bist und du merkst, dass du schwach bist, wie viel Zeit verbringst du mit dem Herrn? Wie viel Zeit verbringst du in seinem Wort? Wie viel Zeit nimmst du und gibst alles, was dein Herz belastet, dem Herrn im Gebet über und sagst, Herr, das belastet mich, wie Hebräer 4 sagt. Mit Freimütigkeit sagst du dem Herrn, so wie es einfach ist, so wie du das siehst. Und wie Petrus dann sagt, du wirfst alle deine Sorgen auf ihn. Wenn du das machst, dann bist du stabil und stark. Das ist Gnade. Aber wenn du Gott vernachlässigst und versuchst, in eigener Kraft mit deiner Herausforderung, mit deinem Leid umzugehen, du wirst kläglich versagen. Ich auch. In eigener Kraft schaffen wir das nicht. Aber in Christus schon. Er gibt uns die Kraft. Wir sehen dann hier als viertens, eben das aktives Glaubensvertrauen ist anständig im Umgang mit anderen. Ist anständig. Die Stelle sagt uns eben, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Ist das nicht interessant, wie oft diese Ermahnung im Wort Gottes vorkommt? Wenn du leidest, wenn du sprichst, wenn du jemanden zurechtweist und so weiter, Demut, 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 Sanftmut, Ehrerbietung. 2. Timotheus 2, 23 bis 26 sagt das Gleiche, es gibt so viele Stellen. Die törichten und unverständigen Streitfragen weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, alle Menschen, fähig zu lernen, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Es gibt einige Dinge in dieser Welt, die so, so, so schlimm sind. Sind wirklich eine Gotteslästerung. Es gibt das in der Welt von Menschen, die ungläubig sind, die Gott einfach lästern. Aber wisst ihr, das gibt es auch unter Namenschristen. Menschen, die behaupten, Christen zu sein. Und sie treten auf und sie meinen, sie verteidigen Gerechtigkeit. Aber sie tun das mit Hass und Streit und unanständige Vorwürfe und reden schlecht über Menschen und beschimpfen die Menschen und behaupten, dass sie Gott dienen. Es gibt eine leider unglaublich eine sehr bekannte Gemeinde in den Vereinigten Staaten. Ich werde die Gemeinde nicht nennen. Aber sie treten auf in Situationen mit Plakaten und Schilder, beschimpfen Menschen, weil sie eben, ja, in Sünde verstrickt sind. Aber sie beschimpfen diese Leute und verwenden Namen, die einfach unanständig sind und meinen, dadurch dienen sie Gott. Wir dürfen eigentlich ohne weiteres erkennen, dass jedes Mal, dass irgendein Mensch mit Härte, mit Lieblosigkeit, mit Worte, die das Gegenteil von Sanftmut und Ehrerbietung sind, irgendwas im Namen Gottes tut, hat Gott damit nichts zu tun. Immer wieder hört man, die Christen haben ihre Probleme, die Kreuzzüge. Und da, weißt du, was wir als Christen darauf reagieren? Ah, das waren keine Christen. Es tut mir leid, aber so handelt kein Christ. Das waren Menschen, die behauptet, dass sie Christen sind. Aber liest die Bibel. Jesus sagte, wer mit dem Schwert kämpft, wird vom Schwert sterben. Gib dein Schwert weg. So, wer das Wort missbraucht und Jesus missbraucht und behauptet, dadurch Gott zu dienen, das macht ihm nicht Gott gefällig. Wenn du und ich leiden und meinen, wir dürfen wegen unser Leid oder wegen irgendeiner Ungerechtigkeit fleischlich darauf reagieren, schimpfen, also wirklich böse sein mit Menschen, haben wir Christus nicht in unserem Herzen. Das ist Fleisch. Das ist nicht der Geist Gottes. So war Jesus nicht. So, es sind nur zwei Worte, aber passt auf, dass wir nicht fleischlich auf unser Leid reagieren. Bringt Gott keine Ehre. Das letzte Prinzip heute ist folgendes. Aktives Gottesvertrauen versteht, wie essentiell ein gutes Gewissen ist. Wie wir vorher gesagt haben, ich will nicht Gott verleugnen. Ich will dem Herrn treu sein. Das Wort Gottes, was Jesus mir sagt in seinem Wort, ist immer die richtige Antwort. Ich bin nicht bereit, das zu verleugnen. Ich bin nicht bereit, das abzulehnen. Ein beschädigtes Gewissen schwächt den Menschen. So, wenn wir ein Gewissen haben, das nicht rein ist vor Gott, dann sind wir schwach geistlich gesehen. So, was ist die Antwort auf ein schlechtes Gewissen? Wieder Selbstmitleid, in einem Loch uns verkriechen, uns nicht herzeigen. Glaubt ihr? Ist das Christus? Nein. 1. Johannes 1, Vers 9. Bekennen wir unsere Sünden. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, uns die Sünden zu vergeben und uns zu reinigen von jeder Ungerechtigkeit. Steh wieder auf, geh weiter. Warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Wegen unserer Sünden. So, was will er tun? Er will uns die Sünden vergeben. Er bittet einfach, dass wir um Vergebung bitten. Es ist in gewisser Maßen auch eine richtige Aussage, wenn du gemerkt hast, dass du gesündigt hast und du bist wirklich, es trifft dich hart, bring das in Ordnung. Bring das 100% in Ordnung. Aber dann steh auf und hab einen schönen Tag. Leb nicht in dieses Selbstmitleid. Oh, wie konnte ich nur? Oh, ich bin so schlimm. Oh, ich bin so sündig. Stimmt alles. Und das weiß der Herr. Deswegen ist er für dich gestorben. Lebe in seiner Kraft und Gnade. Wie großartig ist die Vergebung Jesu. Wie wunderbar ist seine Treue. Wie schön ist seine Vergebung. Herr, hilf mir, dass ich heute treu dir nachfolge. So bist du dann ein Zeugnis. Bist kein Zeugnis, wenn du in Selbstverzweiflung oder verzweifelt sagst, ich bin so schlimm, ich bin so schlecht. Ja, bist du. Ich auch. Wir alle. Aber Jesus ist besser. Schau auf ihn. Lass durch ihn deine Kraft sein. So, diese Prinzipien, dieses aktives Gottesvertrauen stärkt uns, gibt uns Stabilität. Aber merkt ihr, dass du aktiv so denken musst? Du musst eine Entscheidung treffen. Du musst eine neue Gesinnung haben. Du musst bereit sein zu erkennen, den alten Mensch habe ich abgelegt. Ich bin und will erneuert werden in meiner Gesinnung. Und ich will wirklich den neuen Menschen annehmen und in ihm wandeln. Wir ein gutes Gewissen vor dem Herrn haben. Und das bringt uns zu unserem letzten Punkt heute, die stabilisierende Überzeugung. Das Gutes tun ist besser. Ist immer besser. Vers 17. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. So, ja. Vers 16 hat uns auch gesagt, dass wenn wir ein gutes Gewissen haben, dann die uns verlästern, die werden zu Schanden werden, indem sie, wollen sie uns auch als Übeltäter verleumden, sehen, wie gut unser Wandel ist. Das ist besser. Sie betrachten unser Leben und sie sehen, boah, das ist gut. Das ist positiv. Das möchte ich. Und vor allem, selbst wenn die Menschen das verleugnen, wer sieht alles, was wir tun? Und hat eine Freude daran, wenn wir eben in Vertrauen auf ihm Gutes tun, wenn Menschen uns schlecht behandeln. Wer sieht das? Der Herr selbst. Ihm zur Ehre. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst noch irgendwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. 1. Korinther 10, 31. Was für ein Vorrecht. Diese stabilisierende Überzeugung, es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Darf ich hier auch ganz kurz, bevor wir abschließen heute, noch einmal erwähnen, dass gleich hier haben wir wieder eine eindeutige Widerlegung dieser falschen Lehre, dass ein Christ niemals leiden könnte. Dass ein treuer Christ, der voller Glauben ist, niemals krank sein wird, nicht leiden wird, immer reich sein wird, immer ein schönes Leben führen wird. Es steht hier, wenn es der Wille Gottes sein sollte, das ist besser, dass ihr Gutes tun. Es gibt Zeiten, wo es sogar der Wille Gottes ist, dass du durch etwas Unangenehmes gehst, damit es dich stärkt und damit du ihn verherrlichen kannst. Und er gibt dir die Kraft dafür. Und du darfst wissen, die Herrlichkeit, die auf dich wartet, ist wirklich wunderbar. Mose hat das so betrachtet. Er fand es lieber, mit Gott zu leiden, als im Saus und Braus zu leben. Hebräer 11, Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Die Schätze Ägypten, da gab es keine größeren Schätze damals. Und für ihn war das nichts im Vergleich zu Christus. Er hielt das für einen größeren Reichtum. Preis dem Herrn. Ist das auch unsere Herzenseinstellung? Weil so und nur so können wir stark sein im Leiden. Es fängt mit unserem Herzen an, weil unser Herz bestimmt, was und wie wir denken, was wir tun. Vers 15. Vielmehr heiligt Gott den Herrn in euren Herzen. Unsere Herzenseinstellung entscheidet das. Preis dem Herrn. Glaube überwindet die Welt. 1. Johannes sagt eben, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Zeigst du deinen Glauben dran, wie du mit Leid umgehst? Können Menschen dein Leben beobachten, deine Reaktionen beobachten und sagen, Gott wirkt hier in diesem Leben? Vielleicht schaust du an deine Woche zurück oder an vergangene Tage zurück und merkst, dass du versagt hast. Was ist die Antwort? Geh einfach hin zum Herrn, bekenne das, bitte dem Herrn um Vergebung, vielleicht bitte deinen Nächsten auch um Vergebung und steh wieder auf und richte deinen Blick auf den Herrn und erkenne, warum du Hoffnung hast und lebe nicht für diese Erde, lebe für den Herrn. Wir kämpfen mit Angst, weil uns Drohungen realer erscheinen als die Verheißungen Gottes. Die sind aber nicht realer. Gott ist ewig und real. Die Realität ist, vertraue Gott und tu immer Gutes, selbst wenn du dafür leiden musst. Das ist die Hoffnung und das Vorrecht eines Christen, jemanden, der Jesus Christus wirklich persönlich kennt. Lass uns beten.